Moin aus Hansburg im Norden von Hamburg. Hier ist die Kanzlei am Mikrofon. Das sind Dr. Britta Bradshaw, Rechtsanwältin, Notarin und Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Mareike Lehnhoff, Rechtsanwältin, Notarin, Fachanwältin für Erbrecht und ebenfalls Partnerin der Kanzlei am Rathaus. Und unsere wechselnden Gäste. Mein Name ist Jan Paulik und ich stelle ihr Fragen, die ihr auch stellen würdet und Fragen, die ihr euch nicht traut zu stellen. Und damit fangen wir jetzt an. Aufhebungsvertrag, ja. Müllsammler beendet einvernehmlich seine Arbeit.
Ja, ach so, jetzt verstehe ich es. Ein bisschen gedauert.
Ja, und hilft euch das fürs Thema? Nein, mir auch nicht. Also, worüber wollen wir sprechen? Vielleicht Einstiegsfrage, wieso ist das überhaupt so, dass doch so viele so kurzfristig sich entscheiden, einen Aufhebungsvertrag zu unterschreiben, obwohl sie damit ja doch Rechte, die sie über Jahre teilweise aufgebaut haben, einfach so durchstreichen.
Weil der Arbeitgeber ein gutes Angebot macht oder mittelmäßiges Angebot macht, verknüpft mit einem gewissen Druck, den der Mitarbeiter spürt.
Und der Druck, woher kommt der?
Aus einem selbst, glaube ich. Das ist rein psychologisch.
Ja. Aber es ist doch...
Also du musst den richtigen Punkt erwischen wahrscheinlich, ne?
Ja.
Ja. Also ist, wir haben diese Szenarien, wo es heißt so, ja, eigentlich wollen wir dich kündigen, aber wir haben ein super Angebot.
Ja, genau.
Ja, das ist so ein bisschen dieses, man steht dann plötzlich in der Situation. Aber so gefragt, juristisch gefragt, ist es überhaupt gut als Arbeitgeber, diesen Druck aufzubauen?
Naja, du sagst ja nicht, wenn sie das jetzt nicht unterschreiben, dann, obwohl das gibt es natürlich auch, dann kündigen wir sie. Das müssen sie sich jetzt gut überlegen und wir wissen auch, dass sie zu spät gekommen sind und erstatten noch Strafanzeige. Aber so ist es ja nicht, sondern es ist ja eher was Subtiles, ne? Dass du gesagt bekommst, für uns geht's hier nicht weiter. Das ist ja erstmal für den Mitarbeiter eine ganz schlimme Nachricht. Also auch wenn er das vielleicht ahnt, heißt das ja, ich will dich nicht mehr. So, das ist für die Leute schwierig. Und dann wird es verknüpft meist mit einem Angebot. Meist ist das erste Angebot, je nachdem, was es für ein Unternehmen ist, nicht das Beste. Ja. Kann man so aus meiner Erfahrung sagen. Und dann, nachdem der Mitarbeiter sich dann 2-3 Tage beruhigt hat und mit Freunden und so weiter gesprochen hat, kommt der meistens zu dem Ergebnis, dass er ja auch gar nicht mehr da arbeiten möchte. Und dann steigt man in die Verhandlungen ein.
Ja, also weil ich habe so ein bisschen irgendwie aufgeschnappt, dass so eine Überrumpelung tatsächlich, wenn man die wirklich macht.
Achso, ich habe deine Frage gar nicht beantwortet, ne? Ob es juristisch sinnvoll ist,
also Druck aufzumachen. Ja, also darauf ein bisschen hinaus. Also
ja, nee,
das,
also wenn ich wollte in die Richtung, wenn du Druck aufbaust oder den Mitarbeiter täuscht, dann kann es natürlich juristisch angegriffen werden, wegen Drohung oder arglistiger Täuschung oder so. Ja, ja, klar.
Ja, und das ist eigentlich auch die einzige Tür, um nochmal wieder rauszukommen, ne? Aus so einer Sache.
Mhm. Ja. Kommt das häufiger vor?
Nee, habe ich so noch nie erlebt, weil das musst du ja beweisen als Mitarbeiter. Das ist relativ schwierig. Ist ja auch kein Zeugen dabei. Kommst du eigentlich relativ schlecht mit durch. Es sei denn, es ist wirklich die Situation, hier ist der Vertrag, bitte unterschreiben. Wenn das in der Sekunde passiert. Aber sobald du den Vertrag dann mit nach Hause nimmst, dann noch zu sagen, ich wurde dazu bedrängt. Also es machen vielleicht einige, hatte ich, aber das Argument hatte ich auch noch nie. Also normalerweise ist es so, wenn der Aufhebungsvertrag dann noch geschlossen wurde, dann sind auch alle fein damit.
Ja, und würdest du so gesehen dann Arbeitnehmern empfehlen, immer, wenn das so eine Live-Situation ist, wo es heißt, so hier ist das Ding, immer zu sagen, nee, Moment, muss ich drüber nachdenken,
ja,
nehme ich mit? Ist
ja,
das, kann man es einfach universell als...
Ja, auf jeden Fall.
Ja, dann auch in eine Verhandlung einzusteigen. Also dann ist man wahrscheinlich doch auch in einer Situation, wo man alleine relativ schlecht dasteht, ne? Oder?
Dann sollte man zum Anwalt gehen, auf jeden Fall.
Lass uns dann vielleicht in so ein paar Punkte reingehen, die so typischerweise in so Aufhebungsverträgen stehen.
Also du musst natürlich regeln, zu wann das Arbeitsverhältnis aufgehoben wird
und
warum es aufgehoben wird. Der Grund ist nicht jetzt für die Beendigung wichtig, sondern wichtig für den Mitarbeiter. Denn wenn der dann Arbeitslosengeld beantragen sollte, dann ist wichtig, dass es eine Kündigung aus betriebsbedingten oder betrieblichen Gründen ist und die vor allen Dingen die Kündigungsfrist einhält, die Beendigung. Also man beendet halt zur Vermeidung einer Kündigung aus betrieblichen Gründen oder betriebsbedingten Gründen und die Kündigungsfrist muss eingehalten werden. Und das dann zu berechnen und auch zu gucken, ist das alles richtig, das würde ich immer eher dem Anwalt überlassen.
Ja.
Und kann der Anwalt das abschließend prüfen oder ist das dann immer noch eine Ermessensentscheidung?
Das ist eine gute Frage. Also ich sage immer, ich kann da nicht meine Hand wirklich für ins Feuer legen, weil es gibt ja so Richtlinien, an die die Bundesagentur dann sozusagen intern gebunden ist. Und normalerweise ist es so, wenn der Mitarbeiter, das ist so der Ansatzpunkt, diese Aufhebung nicht verschuldet hat, dann kriegt er eigentlich auch keine Sperre. trotzdem ist auch dieser Verschuldensbegriff, den kann man natürlich so oder so sehen. Was ist beispielsweise, wenn du nicht mehr auf der Position arbeiten kannst, weil du krank bist? Reicht es, wenn man das in die Kündigung reinschreibt? Bräuchst du vielleicht ein ärztliches Attest für die Bundesagentur? Also ich halte mir da immer das wirklich so offen, dass ich sage, das ist normalerweise so, aber ich kann es nicht hundertprozentig sagen, weil du hast die Behörde immer mit drin.
Ja. Weil dann ist ja eigentlich das Risiko für den Arbeitnehmer relativ hoch.
Ja.
So, und wenn das nicht entsprechend kompensiert wird,
ja, genau,
dann kann man es ja im Prinzip nicht empfehlen, oder?
Also wenn die Mitarbeiter aufgeklärt sind, viele sind, gehen auch schon mit dem Entwurf des Vertrages zur Arbeitsagentur und lassen sich da beraten. Das machen die auch, dass sie sagen, was drinstehen muss. Das ist auch nochmal eine Möglichkeit. Ja, ich denke, also wenn die Gesamtsumme stimmt, letztendlich geht es ja ums Geld, ne? Wenn die Gesamtsumme stimmt, dann kann man vielleicht auch riskieren, dass man eventuell eine Sperre kriegt.
Ja.
Aber meine Erfahrung ist auch so, dass ich, also ich hatte einmal eine Sperre bei jemandem, da haben wir die Frist nicht eingehalten, das war aber aus bestimmten Gründen so. Die anderen sind eigentlich mal so durchgegangen, habe da nie eine Rückmeldung bekommen, dass sie gesperrt worden sind.
Ich habe es tatsächlich selber auch mal erlebt, also auch mal durchgespielt, dieses Ganze. Und dieses Formular, inzwischen ist es digital, aber das, die Fragen, die die Agentur dazu stellt, zu diesem Komplex, die sind schon echt tricky.
Ja, ich weiß.
Und ich glaube, das ist so eine Stolperfalle, dass man die Fragen irgendwie falsch versteht, weil die haben dann so ganz komische Verneinungen teilweise und so weiter, dass man einfach klar ist im Kopf, dass man natürlich nicht freiwillig seinen Arbeitsplatz hergegeben hat.
Genau.
Quasi.
So. Ich so, doch, sorry. So. Ich habe doch den Aufhebungsvertrag freiwillig geschlossen, das ist doch klar.
Ja.
Ja, total schwer, ne?
Ja, weil man muss das juristisch quasi betrachten, weil so, glaube ich, wenn man es einfach nur so mit normalem Menschenverstand beantwortet, dann kann es auch, kann man das falsche Ja oder falsche Nein ankreuzen.
Ja, genau. Du musst halt, also klar hast du freiwillig den Vertrag unterschrieben, ja, und das, der Vorwurf ist ja, du fällst freiwillig der Versichertengemeinschaft zur Last.
Ja.
Aber wenn man quasi sagt, anderenfalls wäre ich gekündigt worden mit der gleichen Frist, das muss sich irgendwie widerspiegeln in dem Vertrag.
Und da gibt es doch auch so typische Formulierungen, so, ne, um eine unmittelbar bevorstehende Kündigung abzuwenden und so weiter. Also dass man auch durch die sprachliche Fassung des Aufhebungsvertrags klar macht, hier war quasi Alarm. So.
Genau, und das Wichtige ist, der Arbeitgeber kriegt ja auch dann nochmal eine Arbeitsbescheinigung von der Bundesagentur, die ausgefüllt werden muss. Da sind die Fragen ehrlich gesagt ähnlich.
Ja.
Und das muss natürlich irgendwie auch übereinstimmen. Ne? Wenn du dann Arbeitgeber hast, manche wollen dann die Mitarbeiter ärgern, die füllen das erstmal ein paar Monate lang nicht aus oder.
Und dann wird auch keine Leistung gewährt.
Kannst du Pech haben, dass du keine Leistung kriegst, ja.
Brutal.
Ja, echt schwierig, ne?
Ja.
Und dann ist es ja so ein bisschen tricky, wird ja noch unterschieden zwischen diesem Gesperrtsein und dem Ruhen des Anspruchs. Das ist ja nochmal was anderes.
Das ist aber Sozialrecht, Jan, damit kenne ich mich nicht aus.
Ach so. Dann muss der Moderator helfen.
Hilf mal, ja.
Nee, du hast es schon gesagt. Ruhen ist dann gemeint, wenn ich die Frist, die eigentlich meine Kündigungsfrist quasi, wenn ich die nicht einhalte. Also ich hätte jetzt zum Beispiel 3 Monate Kündigungsfrist.
Ach so, du machst vor der Kündigungsfrist.
Genau, und ich ende quasi mit diesem Aufhebungsvertrag vor diesen 3 Monaten, die ich eigentlich aber noch angestellt wäre, mit der normalen Kündigung, dann würde für die Zeit, die die Kündigungsfrist umfasst, also möglicherweise 2 Monate oder so, tatsächlich dann ein Ruhen meines Anspruchs ein.
Ich finde das aber gut, dass wir das sprachlich unterscheiden, weil es sind auch völlig unterschiedlich zu behandelnde Fälle. Da muss man schon ganz klar sein.
Danke, dass du es nochmal so klar sagst.
Also das finde ich schon wichtig.
Richtig. Mhm. Und natürlich will man sich irgendwie als Bundesagentur für Arbeit aus der Affäre ziehen, ist ja auch nachvollziehbar.
Ich finde, Ruhen klingt auch viel besser als Sperren. Sperren ist so aggressiv.
Man kriegt halt kein Geld in beiden Fällen.
Aber letztendlich in der Kanzlei betrachtet sie Aufhebungsverträge ja aus arbeitsrechtlicher Sicht, also Arbeitnehmer-, Arbeitgeberseite.
Ja, richtig. Und da können wir ja, also sind wir quasi jetzt einmal so ein bisschen abgebogen, also was muss drinstehen, also Beendigung und die ganze Problematik, was das jetzt dann für Arbeitslosengeld bedeutet, glaube ich, haben wir so ein bisschen irgendwie umrissen. Was sind noch so weitere Inhalte, die drin sind?
Also Abfindung, wenn es eine gibt?
Ja, spannender Punkt. Darum macht man es ja eigentlich, ja.
Ja, nicht nur. Also aber
wird die Abfindung angerechnet auf das Arbeitslosengeld?
Auch das
ist eine sozialrechtliche Frage.
Normalerweise nicht. Normalerweise nicht. Aber auch da finden sich so bestimmte Richtlinien. Es gibt ja eine Regelabfindung. Die, das hatten wir ja auch schon oft hier im Podcast, auf die gibt es jetzt keinen Anspruch. Aber wenn man sich irgendwie streitet, dann ist das immer so der Ansatzpunkt, womit man anfängt. 0,5 Gehalt Monat pro Beschäftigungsjahr. Und wenn man diese Gehaltsschwelle überschreitet, jetzt vielleicht nicht um 500 Euro, aber wenn du jemandem, der eigentlich 3.000 Euro Abfindung kriegen würde, 10.000 Euro Abfindung zahlst, dann kann das sein, dass angerechnet wird.
Mhm. Mhm. Und da gehen die auf diese 0,5%.
Ja.
Weil, also wenn man so gut beraten ist, wie zum Beispiel bei euch, dann geht es ja auch mehr drin als 0,5, ne?
Genau.
Ja, also, weil das ist doch eigentlich, das ist ja eine reine Verhandlungsthematik, ne?
Ja,
also wenn ich einfach sage, ja, aber nö, ich habe keinen Bock zu unterschreiben, habe keinen Stift gefunden, dann ist das ja auch irgendwo dann unendlich. Also dann können wir auch über andere Faktoren sprechen als 0,5, ne, in der Realität.
Ja, also letztendlich fängt man immer so an mit 1,2 bis 1,5 und beim Aufhebungsvertrag ist eigentlich ein Gehalt pro Beschäftigungsjahr ist schon drin oder 0,8 ist schon drin.
Ja, das ist so das aber ich Tatsächliche, was wir
ja, aber kann. Ich sage den Leuten auch immer, dass ne, da darfst du den Bogen auch nicht überspannen. Also und der Arbeitgeber zahlt auch nur das, was er zu zahlen bereit ist. Also ja. Du kannst natürlich sagen, ich hätte gerne 100.000 für meine 5 Jahre. Viel Glück. Also ja. Es muss auch so ein bisschen, auf beiden Seiten muss es ein bisschen realistisch sein.
Ja, also man einigt sich dann auf irgendwie so einen Betrag. Gibt es da noch irgendwas zu beachten? Wie was? Also Steuerrecht macht ihr auch nicht, da kann ich auch nicht nachfragen. So Fünftelregel und sowas wollt ihr alles nicht, ne?
Aber gut, das ist mein Raumschmeiß.
Ich habe es nie verstanden und ich das ist, glaube ich, auch völlig überschätzt. Aber ja, das ist ein anderes Thema. Wollen wir nicht drüber reden, ne?
Du kannst, also du musst natürlich, ne, wann ist das Auszahlungsdatum, ja. Dann wirst du noch freigestellt oder nicht? Das ist ja aber auch noch eine Frage. Bis zur Kündigungsfrist, ob du arbeiten musst oder nicht. Urlaubsabgeltung, gibt es noch welche? Oder ist der Urlaub genommen worden? Oder wird er mit der Freistellung verrechnet? Das sind alles noch so Punkte, die rein müssen. Zeugnis. Gibt es sonst noch irgendwas? Chipkarten, keine Ahnung. Wettbewerbsverbot, irgendwas, was man beachten muss. Das wären so die klassischen Punkte.
Ja, und dann gibt es doch meistens sowas irgendwie, so ist so eine alles-erledigt-Klausel, ne?
Genau,
oder
Generalquittung.
Steht so, okay, alles, was hier nicht steht, ist aber auch dann vom Tisch. Mhm. Und das ist ja schon auch das riskant, ne? Also da muss man dann auch gut überlegen, gibt es da noch irgendwas, noch irgendwelche alten Bonusforderungen
ja, genau.
aus vorherigen Jahren und so. Also da ist wirklich Obacht geboten, ne?
Obacht.
Weil ist
ja.
so, ne?
Ja.
Das heißt, man verzichtet auch irgendwo darauf, dann sowas, so diese üblichen Wege zu machen, so Kündigungsschutzklage und sowas, das ist alles irgendwie vom Tisch, ne? Wenn man so
ja. Hat. Ja.
So, dann kann man nicht noch irgendwie sagen, ja, aber.
Nee. Das war's
Sache.
Dann.
Und dann haben wir noch die Turbo-Lösung, Sprinterklausel.
Mhm.
Die kann man auch reinschreiben.
Die kann
Was
man
ist
auch
das?
Reinschreiben. Die besagt, dass wenn du jetzt lange freigestellt bist, beispielsweise 6 Monate, dass du aber dich quasi ja bemühst, einen neuen Arbeitsvertrag abzuschließen. Und wenn du vorher das Arbeitsverhältnis kündigst als Mitarbeiter, dass du dann das, was der Arbeitgeber an Gehalt sozusagen spart durch die Kündigung, dir als Abfindung und top zahlt.
Ah, dann wird es umgerechnet quasi, genau. Man verliert es dann nicht.
Genau, aber da gibt es auch wieder Verhandlungsmechanismen. Entweder sagst du 50% des ersparten Entgelts oder 100% oder 80%, wie auch immer.
Ja, und also über was jetzt, natürlich spricht man über diese Abfindung sicherlich in der Höhe und das ist wahrscheinlich auch so der Knackpunkt. Aber was sind noch so Streitpunkte zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmern bei diesen ganzen Sachen oder geht das eigentlich der Rest so durch? Ist
der
das
Rest
so Standard?
Durch. Ja.
Das heißt auch so Zeugnis wird man nicht drüber reden und
es gibt an der manchmal,
Sprinterklausel
ja, es gibt
hat
manchmal,
jetzt ein Arbeitgeber auch nichts irgendwie zu.
Nee, also wenn jetzt Menschen sich doll gestritten haben, also Arbeitgeber und Arbeitnehmer, wenn das irgendwie,
gut, dann
redet man auch über das Zeugnis, aber letztendlich geht das durch. Also die Punkte sind immer Freistellung, Kündigungsfrist und Abfindung. Der Rest ist eigentlich Standard.
Ja.
Wichtig vielleicht noch, der Aufhebungsvertrag muss schriftlich geschlossen werden, also schriftlich im Sinne mit Originalunterschrift.
Ja, keine Scans
und
keine
Scans
Doku
und kein
Doku-Sign.
Ja. Genau, das ist alles noch sehr konservativ.
Wet Ink.
Oh Gott.
Ich habe es neulich auf LinkedIn gelesen.
Okay.
Aber, ja, wenn man in größeren Kanzleien tätig ist, dann nennt man das, glaube ich, so.
Okay.
War so mein Eindruck. Also es scheint so ein groß
Dafür sind wir hier
Slang
zu provinziell.
Zu,
ja.
zu bodenständig einfach.
Ja,
ja.
Schöne Umschreibung.
Hast du das schon mal gehört?
Nein.
Ehrlich nicht?
Nein.
Ihr seid wirklich bodenständig, das ist doch schön.
Ich finde auch anderes Thema, aber diese Anglizismen sind, finde ich, auch teilweise völlig bekloppt.
Sagt die Bradshaw mit Nachnamen.
Ja, aber ich muss doch nicht sagen, ja, sie müssen das, also wenn, weißt du, wenn die Mandantin fragt, kann ich das auch mit DocuSign machen? Diese Frage
nee,
kriege ich
ink.
Öfter. Nee,
Wet
Ink, Baby. Also weißt du?
Ich weiß doch gar nicht, wie man das sagt. Mach mal einen Satz damit.
Gibt es nicht.
Nee, kann man nur so sagen, glaube ich, wie Britta es jetzt gesagt hat. So irgendwie so
ja,
ein bisschen.
Ist doch absurd.
Das ist komplett absurd.
Ist so. Gut, dann müssen wir noch eine Schätzfrage stellen. Also das ist, glaube ich, die schlechteste aller Scherzfragen, die ich jemals hatte.
Wie viel Aufhebungsverträge?
Du kannst dich selbst unterbieten.
Und ich hatte echt schon viele schlechte dabei.
Ja, vor allen Dingen hast du nie eine vernünftige Grundlage für deine Schätzfragen. Ja, das ist ja eigentlich das Kernproblem.
Ich glaube, das ist das Kernproblem, auch warum die noch schlechter werden jetzt. Mhm. Weil ich natürlich immer wieder versuche, noch belastbarere Zahlen zu bekommen. Also mein Korridor.
Jetzt hast du auf LinkedIn geguckt, oder was?
Jetzt habe ich eine Bundesagentur für Arbeitsstatistik. Also die ist halt so richtig safe. So. Mhm. Da droht mir nichts. Aber die ist halt auch irgendwie lame, diese Frage. Mhm. Hier so ein Anglizismus zu bedienen. Welcher Anteil der Sperrzeiten hatte 2023 die Maximaldauer von 12 Wochen?
Also von 100%.
Wie ja, also die Prozent? Haben halt ja irgendwie so eine gewisse Anzahl an Sperrzeiten verhängt. Eben, weil die Wertung dann war, ne, du hast irgendwie das einfach so hergeschenkt, dein Job. Es war nicht unbedingt nötig.
95.
Bei 95 ja. Sind dann wirklich auch 12 Wochen verhängt worden.
Nee, auf keinen Fall. No way, sag ich. Ich weiß
tatsächlich nicht, woran das, wonach die das dann sozusagen festlegen, was die Entscheidungskriterien für die Dauer sind. Aber ich denke mir, wenn sie denn schon festgestellt haben, dass es ja eigentlich eine freiwillige Beendigung des Arbeitsverhältnisses zugrunde liegt, dann wollen sie auch nicht zahlen. Möglichst lange.
Ich sag 9%.
9.
Mhm.
Damit bist du näher dran an 32%. Also sind doch nicht so brutal. Aber ja, ist die Frage, woran machen sie es fest? Ich habe
so ein persönliches Racheempfinden da zugrunde gelegt.
Des Mitarbeiters bei der Arbeitsagentur?
Ja.
Wir haben ja auch nichts davon.
So eine persönliche Befriedigung.
Gut. Also, sowohl wenn man Arbeitgeber ist, als auch wenn man Arbeitnehmer ist, mal so anwaltliche Beratungen in Anspruch nehmen in diesen Situationen, weil ist jetzt doof gesagt, aber es rechnet sich auch schnell, ne? Weil es eine Verhandlungssache ist.
Ich finde es gar nicht doof gesagt. Wenn es sich rechnet, ist es auch schon immer gut, ja. Oder? Also, letztendlich geht es doch darum.
Bevor man vorstellt,
es geht doch wirklich, wenn die Leute hier zur Tür reinkommen, dann geht es doch in 95% der Fälle darum, dass es sich für sie rechnet.
Naja, klar. Und da hast du natürlich auch diese Frage so, okay, jetzt bezahle ich aber dann ja irgendwie jemanden hier. So.
Ja, genau.
Und lohnt sich das? Klar, ist eine Überlegung.
Ja.
Aber es geht hier um viel Geld. Möglicherweise muss man durch eine bessere Verhandlungsposition vermutlich auch erstreiten kann. Und noch andere teure Fehler wird vermeidet, aber jetzt genug der Werbung. Danke euch.
Gerne. Tschüss.
Vielen Dank, dass ihr bei uns wart. Und solltet ihr eine Frage haben, die ich doch nicht gestellt habe, schreibt mir an fragen@kanzlei-am-mikrofon.de. Um keine Folge zu verpassen, abonniert unseren Podcast. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bleibt neugierig.